Der Moment muss dann halt so großartig sein, dass eine Emotion irgendwie transportiert wird von dem Abbild auf den Betrachter. Und das kann bei einem Tier irgendwie, das kann Action sein, weil gerade irgendjemand anders, der eine den anderen versucht zu jagen und aufzufressen. Oder ist ein etwas Spielerisches oder Tiere machen etwas Lustiges. So bei Menschen ist es genau dasselbe. Sie erleben etwas, sie sind in einer Situation, die gefährlich ist, die dramatisch ist, die berührend ist, die herzlich ist, die friedlich ist, die liebevoll ist, die was auch immer ist. Zum Totlachen ist. Also das sind die Dinge, die für mich ein gutes Bild ausmachen.
Destination Afrika. Der Podcast.
Savubona, Karibu und willkommen sagen
Silke Schumann von Destination Afrika
und Sabine Kemper. In der Episode heute wollen wir uns einem Thema widmen, das, denke ich, die meisten oder fast alle Afrika-Reisenden umtreibt, nämlich der Fotografie. Man möchte ja auch genauso wie früher sozusagen die Jagdtouristen auch seine kleine, zumindest 2D-Trophäe mit nach Hause bringen und seine Erinnerungen festhalten. Und da wollen wir uns dann einmal mit dem Thema beschäftigen, Ausrüstung, sozusagen die volle Kameratasche mit mindestens 5 Linsen versus Smartphone. Dann der Frage, was macht ein gutes Bild aus und auch, wie gehe ich denn mit Menschen um, wenn ich die ablichten möchte. Und ganz zum Schluss geht es dann darum, warum es manchmal auch besser ist, die Kamera zu Hause zu lassen. Früher war das ja Safari, war ja Jagdsafari als erstes Mal. Außer vielleicht irgendwie die kenianischen, englischen Siedler, nee, englische Siedler in Kenia sind irgendwie picknicken gegangen.
Ja.
Aber eigentlich war es ja Jagdsafari. Weißt du, wann das so umgezwitscht ist? Da habe ich nämlich auch gar nichts finden können. Das war ja eigentlich erst in den 70ern, oder?
Wenn überhaupt, wenn nicht noch später. Also es gibt doch diesen Film von Bud Spencer und Terence Hill, Der und der in Afrika. Oder ist das, sie nannten ihn Mücke oder irgendwie sowas.
Echt? Und der spielt in Afrika?
Und der spielt in Afrika, nee, Plattfuß in Afrika, genau. Okay. Und da haben die tatsächlich Fotosafaris, aber so wirklich in so einem ganz uralten Auto und so. Das waren, glaube ich, so die ersten Fotosafaris.
Okay.
Bei Plattfuß in Afrika.
Und der ist von wann? 80er.
Oh, ne, ist vielleicht auch schon 70er.
Ja, das aus der elitären Jagdsafari dann.
Genau, das sieht man halt auch noch an einigen Guestfarmen in Namibia, die früher dann Jagdfarmen waren. Dann waren sie zwischendurch vielleicht dann nochmal Rinderfarmen. Und jetzt sind es halt Tierschutzfarmen. Und ja, jetzt werden die Tiere nur noch fotografiert.
Genau. Mhm. Sozusagen statt 3D-Trophäe. Ja. Habe ich dann nur noch die 2D-Trophäe.
Aber diese Geschichten dieser Farmen, das sieht man dann auch noch an den Farmen. Also da hängt schon dann nochmal der ein oder andere Kudu-Kopf an der Wand, wo einige Gäste dann auch sagen, ja, das war ja eine Jagdfarm und so. Klar war es eine Jagdfarm. Das waren früher alles Jagdfarmen. Es sei denn, die wurden erst nach den 80ern gebaut. Dann vielleicht nicht. Aber sonst, wenn es ältere, eingesessene Farmen sind, sind es halt alles Jagdfarmen.
Aber war es dann auch Jagdfarmen immer für Touristen? Also gab es so viel Jagdtourismus früher schon? Oder gab es noch gar nicht so viele Farmen?
Wahrscheinlich gab es einfach nicht so viele Farmen. Das denke ich auch.
Oh, weil ja. Ich meine, Jäger sind ja auch endlich, also die Jagdtourismus machen.
Das stimmt.
Also da ist ja mit dem, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen Afrikatouristen jetzt.
Ja, vielleicht waren das ja auch viele Südafrikaner dann, die nach Namibia zum Jagen gegangen sind oder sowas.
Mhm.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, gut. Aber jetzt Foto.
Jetzt fangen wir an.
Nee, also jetzt ist Fotosafari, wollte ich damit sagen.
Ja.
Die ist ja, oder das ist ja schon irgendwie, also das Foto der Fotos ist ja schon irgendwie auch mit Hauptzweck, glaube ich, so des Game Drives, der Safari. Also auf jeden Fall ist das ein Thema, habe ich das Gefühl, was die Leute alle umtreibt. So, welche Kamera nehme ich mit und dann welche Tiere habe ich nicht nur gesehen, sondern welche habe ich auch im Foto festgehalten. Das ist ja schon irgendwie ein großes Thema.
Ja, das ist für viele sehr, sehr wichtig natürlich. Einige legen auch Wert darauf, unbedingt Tiere sehen zu wollen, die sie bis jetzt noch nicht gesehen oder fotografiert haben. Fast ein bisschen schade, dass es da gar nicht mehr so richtig um das Erlebnis selber geht. Diese Tiere halt, diese bisschen Anspannung auch, durch den Busch zu fahren und die Tiere zu entdecken. Nee, es geht mehr darum, dann eine Liste abzuhaken. Das fände ich schade. Aber viele, die halt Fotografie als Hobby haben, die haben da natürlich die allerbesten Voraussetzungen auf so einer Safari, klar. Und die suchen aber jetzt nicht unbedingt, wollen nicht irgendeine Liste abhaken, sondern die suchen halt das tollste Motiv. Und dann ist es egal, ob es ein Zebra ist oder ein Leopard.
Lass uns mal kurz bei der Ausrüstung anfangen, ja, bevor wir uns den Motiven widmen. Was nimmst denn du mit? Wenn du
ja, also ich bin jetzt, leider habe ich nicht so viel Wissen über Fotografie. Das muss ich so ganz klar zugeben. Ich bin eher diejenige, also ich besitze eine Bridge-Kamera, mit der ich dann im Fahrzeug sitze. Und die steht eigentlich immer auf dem Automatikmodus. Mhm. Sprich, ich habe einfach nicht das technische Wissen, um da großartige Einstellungen machen zu können. Und daher benutze ich halt diese Kamera im Automatikmodus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fotografiere auch gerne und öfter mal mit meinem Handy. Das ist jetzt wahrscheinlich total verpönt. Aber also mittlerweile haben die Handys ja wirklich tolle Kameras drin. Und wenn man jetzt nicht gerade eine Teleaufnahme von irgendwas machen möchte, dann ist es teilweise von gleicher Qualität wie meine Kamera, würde ich jetzt behaupten. Und damit fotografiere ich eigentlich sehr gerne, weil das hat man ja auch irgendwie immer mit. Und dann kommt man wieder aus dem Urlaub und kann es auch gleich seinen Freunden und allen zeigen und teilen über WhatsApp oder was auch immer. Und muss nicht erst den Computer anschmeißen und seine Fotos übertragen und im schlimmsten Fall noch bearbeiten. Also ich finde das Handy einfach total praktisch. Und das ist schon so mein Liebstes, mit dem ich dann auch tatsächlich fotografiere.
Aber du wirst lachen, mir hat mal ein Fotograf, der auch gleich noch zu Wort kommen soll selber, der hat mir mal erzählt, also da war ich auf der Suche nach einer Kamera und hat dann gesagt, du, was soll ich mir jetzt für eine Kamera kaufen, sag doch mal. Und ich bin ja auch so eher unbedarft in Sachen Fotografie und dann sagt er zu mir, ach, kauf dir doch ein neues iPhone.
Okay, dann liege ich gar nicht so falsch mit meinem Handy.
Genau. Aber für alle ambitionierteren Hörer haben wir nämlich einen Fotografen dann auch mal gefragt. Das ist ein Werbefotograf, der halt auch viel in Afrika schon unterwegs war für NGOs, für Reportagen und auch für eigene Projekte, was er denn mitnimmt. Beziehungsweise nicht, was er mitnimmt, sondern was er empfiehlt.
Okay, wenn ich die Wahl habe, was die optimale Kamera ist für Afrika, zumindest für die Tierfotografie, dann wäre das natürlich eine Kamera mit einem großen Sensor, also entweder eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Kamera mit einem sehr langen Teleobjektiv. Und wenn es nur ein kleinerer Chip ist, tut es das im Zweifelsfall auch. Der hat sogar den Vorteil, dass dann die Brennweite noch länger wirkt. Und ansonsten sollte man dann ein oder zwei Zooms dabei haben, die so lichtstark und so lang wie möglich, also mindestens ein 80-200 als längeres, wenn das aber bis 300 geht oder bis 400, dann ist das ganz großartig. Für Landschaft oder ähnliche Dinge bräuchte man natürlich dann noch etwas weitwinkligeres. Also im Prinzip zwei Zooms, die dann wirklich von dem Budget abhängen, was man zur Verfügung hat, mit denen kommt man dann schon relativ weit. Und das wäre erstmal die Grundvoraussetzung und danach geht es natürlich dann um die Skills vor Ort, wie man sich da verhält. Und die sind im Zweifelsfall noch viel entscheidender als die technische Ausrüstung. Ja, wenn man weder so viel schleppen möchte, noch die finanziellen Möglichkeiten hat, noch die Lust hat, sich da die ganze Zeit drum zu kümmern, dann sollte man eine Kamera nehmen mit einem sehr, sehr flexiblen Zoom, was halt aus dem Weitwinkel bis in den Telebereich geht. Die Dinger sind technisch sehr kompliziert zu lösen. Dementsprechend sind sie von der Qualität dann nicht so optimal, wie sie sein könnten, sind aber dann der Kompromiss in Bezug auf Kosten als auch Transportierfähigkeit und ja.
Na, aber die Kamera ist halt irgendwie das eine, so ein paar andere Zutaten das andere, also Stativ oder, weil du eben sagst, lange Linse,
ja,
braucht man halt meist noch ein Einbein mit und
ein Beanbag,
genau, ein Bohnensack. Genau, ja. Den wollte ich jetzt gerade noch aufzählen.
Ja, ja. Da kann ich noch einen ganz praktischen Tipp mitgeben. Und zwar bieten das auch viele Lodges an oder man kann total gerne mit seinem leeren Bohnensack da ankommen. Und dann geht man da in die Küche, wenn man vorher nicht noch an irgendeinem Supermarkt vorbeigekommen ist. Und dann geben die auch gerne mal ein paar Handvoll Reis raus oder sowas, womit man seinen Bohnensack dann füllen kann. Denn bei vielen Safaris oder auch schon bei den Flügen hat man nun mal eine Gepäckbegrenzung, die auch meist ist das Gewicht halt das Problem. Und da kann man auch noch ein bisschen was einsparen.
Dann sind wir dabei, wie viel möchte ich tragen, wie viel Freigepäck habe ich noch und wie viel meiner Klamotte lasse ich zu Hause, damit ich Fotoequipment mitnehmen kann. Ein Stativ brauche ich dann, wenn ich halt irgendwie Landschaftsaufnahmen machen möchte, die halt irgendwie nicht tagsüber bei voller Sonne sind oder nicht bei viel Licht, wenn ich Nachtaufnahmen machen möchte. Also ein kleines Stativ wäre auf jeden Fall immer gut. So, für die Fotografie auf Tiere macht das Stativ relativ wenig Sinn, weil das im Zweifelsfall dann einen viel zu unflexibel macht. Wenn ich dann aber Geld ausgegeben habe und mir hochwertige und schwere und lange Objektive geleistet habe, dann brauche ich definitiv ein Einbeinstativ, was einfach das Gewicht dieses Objektives mit der Kamera irgendwie mir abnimmt. Und mit dem Einbeinstativ bin ich auch schnell genug, um es zu versetzen oder um halt es schwenken zu können, ohne dass das ein großer Aufwand ist. So, was irgendwie gar nichts kostet, was man im Zweifelsfall sich auch vor Ort besorgen kann und was ich für zwingend notwendig halte für Landschaftsfotografie und für Fotografie, auch aus dem Game-Vehicle heraus, ist halt das sogenannte Beanbag. Das kann dann auch wirklich genau sowas sein. Sprich, im schlimmsten Fall ist es einfach eine Plastiktüte mit Bohnen drin.
Vom Bohnensack weg ins Game-Vehicle?
Ja.
Wo sitze ich richtig?
Der beste Platz beim Game Drive zum Fotografieren, der ist schwierig zu definieren. Ich habe einige Game Drives gemacht und überlege dann immer, will ich vorne sitzen, will ich weiter hinten und damit weiter oben sitzen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte eine Bank für mich alleine haben, damit ich nach links und nach rechts raus fotografieren kann, ohne dass ich da um jemanden herum arbeiten muss. Das wäre toll, hat aber auch was mit Geld zu tun, weil im Zweifelsfall sitzen einfach drei Leute in der Bank und wenn das voll besetzt ist, dann wird es halt kompliziert. Da muss man sich entscheiden, okay, links oder rechts, Mitte wäre ganz schlecht. Man wäre dann zwar sehr sicher in jeder Hinsicht, abgepolstert von den begleitenden Personen, aber man würde auch relativ wenig sehen. So, und dann gibt es natürlich noch die zweite Geschichte. Man sieht natürlich, aus welcher Höhe man fotografiert. Sprich, wenn man hinten im Game Vehicle sitzt, dann ist das schon relativ hoch. Das heißt, auf Tiere würde man schon runter fotografieren. Das ist dann nicht mehr so attraktiv. Da kann es dann wiederum spannender sein, in der ersten Bank direkt hinter dem Fahrer zu sitzen. Da sieht man zwar Dinge später, aber wenn man dann seitlich Tiere fotografieren würde, würde man ihnen halt eher in Anführungsstrichen auf Augenhöhe begegnen, soweit es im Game Vehicle überhaupt möglich ist.
Ich habe einige Kunden, die wirklich jetzt, ich würde sie nicht als Profi-Fotografen bezeichnen oder die sich selber auch nicht unbedingt, aber die schon sehr, sehr viel können und die eine tolle Ausrüstung haben und die legen immer sehr viel Wert darauf, dass das Fahrzeug halt offen ist, natürlich, nach allen Seiten, wenn es geht. Und möglichst halt viel Platz. Also die brauchen immer sehr viel Platz. Es gibt welche, die mieten oder buchen dann auch ihr eigenes privates Fahrzeug, wo sie dann ihren Guide haben und einfach zu zweit oder mit wie vielen Leuten sie auch immer zusammenreisen, einfach in dieser Gruppe bleiben. Und dann hat es zum einen den Vorteil, man hat Platz im Fahrzeug und zum anderen, man kann auch einfach bei den Tieren so lange stehen bleiben, wie man möchte. Und das ist immer ein großes Problem, wenn man halt mit anderen Gästen zusammenfährt, die so wie ich den Automatikmodus benutzen. Da denkt man dann nach einer Stunde, so, jetzt haben wir die Löwen aber auch ausgiebig betrachtet. Aber der Fotograf möchte natürlich noch länger bleiben und das Licht ändert sich und dann steht er dann noch eine Stunde. Und das ist natürlich nicht für alle Gäste. Und darum empfehle ich immer. Natürlich kostet das auch ein paar Euro, das gebe ich zu. Aber wenn es irgendwie geht, ein privates Fahrzeug zu mieten. Und da gibt es dann auch ganz tolle, die dann extra für Fotografen ausgestattet sind. Also da gibt es schon Beanbags in den Fahrzeugen. Es gibt schon fest eingebaute Stative, wo man seine Kamera dann befestigen kann und ja, alle möglichen Features.
Das gibt es doch auch, ich glaube, auf dem Sambesi oder irgendwo habe ich das mal auf so kleineren Booten auch gesehen, wo es dann so ein festes, ja, wie so ein Stativ einbein, was sich aber in alle Richtungen bewegen lässt, wo man dann nur noch seine Kamera drauf
schrauben musste. Genau, ne? Das gibt es auch. Da ist eine, in Kasane sitzt diese Firma, die ist spezialisiert auf Fotoreisen. Und da haben wir jetzt auch gerade für so Menschen wie du und ich, die nicht so fotoaffin sind, so eine Tour aufgelegt, die möchte ich unbedingt mal machen. Da lernt man in einer Woche, begleitet durch Profifotografen. Also es ist wirklich ziemlich kompakt, eine Woche, aber man bekommt sehr viel mit und kann alles Equipment, was die dort haben, Kameras, Objektive, das darf man alles leihen und ausprobieren und wird angeleitet. Das ist vielleicht spannend für jemanden, der so ein bisschen reinkommen will in das Hobby, aber natürlich nicht gleich Tausende von Euro für eine Ausrüstung ausgeben möchte.
Und was ich ja auch super spannend finde zum Fotografieren, sind so diese halb im Boden eingelassenen Bunker. Das habe ich in Simbabwe im Wange Park mal gesehen, wo man dann so ein bisschen wie aus so einer Schießscharte quasi, ja, so mehr oder minder ebenerdig ist, aber auch wahnsinnig nah ans Wasserloch rankommt.
Genau.
Aber das haben inzwischen, glaube ich, auch schon mehrere. Ne?
Das haben einige Lodges. Also das in Südafrika gibt es schon relativ viele davon. Es gibt auch spezialisierte Lodges, die haben dann 4, 5 oder 6 Hides. Nennen die das. Und dann empfehlen die immer, okay, zu der Tageszeit ist in dem Hide das beste Licht. Und der Hide ist besonders schön für Vögel zum Fotografieren. Und ja, da gibt es dann diverse Tipps und das können die Leute vor Ort einem auch immer dann sehr gut nahe bringen. Und einige Fotografen verbringen den ganzen Tag in so einem Hide und lassen sich das Essen dahin bringen und würden wahrscheinlich am liebsten auch gern da drin schlafen, weiß ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, da hat man ja dann auch nicht so den Interessenkonflikt mit den, wie beim Game Drive, ne? Der eine sagt so, boah, jetzt nach einer Stunde, der Löwe ist aber jetzt auch wirklich mal langweilig. Und der Fotograf sagt noch, vielleicht hebt er gleich nochmal die Pfote in einem anderen Winkel hoch, das könnte auch ein schönes, genau, Bild werden. Da hat Detlef mir nämlich auch noch einiges erzählt, das geht jetzt schon so ein bisschen weg von der Ausrüstung hin zu, was macht denn eigentlich ein gutes Bild aus? Und das gute Bild ist ja nicht nur technisch einwandfrei, sondern da kommt es ja auch ein bisschen auf was anderes an.
Wenn ich Anfragen bekomme und ich weiß, das sind Fotografen, dann sind auch viele Sachen viel intensiver zu diskutieren als mit anderen Kunden. Da geht es dann viel mehr um, ja, wie ist der Himmel denn dann? Wie viele Wolken gibt es? Wann ist es besonders spektakulär? Und Fotografen sind zum Beispiel gar nicht an Walking-Safaris interessiert. Dann müsste man ja einen Handkarren mitnehmen für das ganze Equipment. Also da sind viele Dinge, die einfach wichtig sind und zu beachten sind. Also viel mehr als bei Kunden, die einfach da so ein paar normale Fotos, sag ich mal, machen möchten.
Jetzt sind ja irgendwie Tiere fotografieren oder vielleicht auch Landschaft das eine. Aber manchmal ist man ja jetzt auch unter Menschen und findet es kulturell ganz spannend oder ist auf Märkten. Das ist ja dann nochmal ein anderer Schnack. Du hast mir da schon mal angedeutet, dir wäre da etwas passiert beim Fotografieren, was nicht so schön war.
Ja, also Fotografieren von Menschen ist schon ein sehr heikles Thema. Vor allem, wenn das Menschen sind, die nicht unmittelbar mit dir als Tourist und die nicht unbedingt in diesem Bereich arbeiten, wie zum Beispiel irgendjemand, der am Marktstand arbeitet. Oder ganz extrem finde ich es in Äthiopien. Also wenn man in den Süden Äthiopiens fährt und ein Bus von Menschen aussteigt, nur um diese Menschen zu fotografieren und sonst eigentlich gar nicht so das Interesse an anderen Dingen da ist, das finde ich äußerst bedenklich. Und
ja, und was war dir jetzt da passiert?
Ja, das war tatsächlich eine Markt, also das war ich nicht persönlich, aber meine Mitreisende, Das war ein ganz toller, bunter Markt mit ganz viel Obst und Gemüse. Und das war einfach, es war ein wunderschönes Motiv, hatte ich auch gedacht. Aber sie hat es noch vor mir gedacht und zückte ihre Kamera, ohne zu fragen, und hat dann so einen tollen Marktstand mit Avocados und wo das Licht drauf schien. Sah wunderschön aus. Kaum hatte sie abgedrückt, flogen ihr auch schon die Avocados um die Ohren. Und diese Marktfrauen waren wirklich da sehr, es war auch in Äthiopien, die waren sehr erbost darüber, dass vorher nicht gefragt wird. Und die haben sie regelrecht vertrieben. Muss man sich mal vorstellen, wie wäre es hier in Deutschland, wenn man in seinem Vorgarten sitzt und seine Rosen schneidet und da hält ein Bus, steigt aus und die fotografieren dich. Das wird man selber ja auch komisch finden.
Ja, und es reicht ja, habe ich mir jetzt wieder von unserem Experten sagen lassen, also man muss ja nicht mal direkt fragen, sondern er sagt, oft hilft auch so nonverbal Körpersprache, dass man sich da dann ein Verständnis
holt. Ja, ja, Menschen fotografieren ist da sicherlich sehr kulturabhängig und da sollte man sich natürlich erstmal vorsichtig verhalten. Dazu ist natürlich im Vorfeld erstmal zu klären, ist das eine Kultur, in der Fotografieren etwas Böses ist oder wo dann irgendwie Leben geraubt wird oder ähnliches. Das sollte man vorher wissen. Das ist aber eigentlich in so vielen Kulturen der Fall. Im Zweifelsfall fragt man oder man macht sich vorher schlau, wo fahre ich überhaupt hin? Ist das da überhaupt gestattet? Darf man Frauen fotografieren? Wie gehen die selber mit solchen Abbildern um? So, wenn das erstmal geklärt ist und man meint, das kann man handeln, dann kann man ja einfach eine Situation schaffen, in der klar ist, was man davor hat. Die eine Variante ist, man fragt. So, das kann man, muss man nicht mit Sprache machen, die man im Zweifelsfall nicht spricht, sondern das kann man auch über Körpersprache machen, über Gestikulieren, über auf die Kamera zeigen, über Lächeln, über Freude. Also man versucht einfach Kommunikation aufzubauen und zu klären, ob man das darf. Wenn das dann halt Menschen sind in Situationen, denen es prekär auch nochmal ganz anders geht, dann ist es ja vielleicht auch einfacher, wenn ich auf einem Markt bin, wenn ich dort gerade etwas gekauft habe und dann hinterher, also mich darüber freue, dass ich da was gekauft habe, dass ich dann hinterher dann frage, kann ich auch mal ein Foto machen oder das dann klar mache. So, wenn derjenige da etwas von hatte in dem Fall, weil er mir etwas verkaufen konnte, wird die Wahrscheinlichkeit, dass er dem zustimmt, wird natürlich steigen. Und ansonsten, was ich halt immer tue, ich gehe da immer ganz offen mit um. Ich fotografiere nicht mit einem langen Objektiv aus großer Distanz in solche Situationen rein und versuche so snipermäßig mir da Bilder zu erhaschen oder irgendwie mir zu erarbeiten, dann nicht mehr erarbeiten, so irgendwie da rauszufischen, ohne dass der andere das merkt. Aus mehreren Gründen. Erstens finde ich es einfach uncool, weil die Vorgehensweise halt einfach niemals Nähe erzeugen wird. Erstens, weil ich mit einer langen Linse aus großer Distanz fotografiere, also wo soll da Nähe sein? Das heißt, es wird emotional nie eine Beziehung geben zwischen dem Fotografierenden und dem Fotografen, Nummer eins. Zweitens wird man es dem Bild auch ansehen, dass es aus Distanz fotografiert wird, weil sich halt Menschen mit einem Teleobjektiv anders abbilden als mit einem Normalobjektiv oder mit einem Weitwinkel. Zweitens, also sieht man das, also sehe ich dem Bild an, oh, da hat sich einer nicht getraut.
Finde ich, zeigt das ganz schön. Also da hat Detlef irgendwie auch Ähnliches berichtet oder erklärt eigentlich eher, dass die Technik eben das eine sei, aber eigentlich geht es ja um die Emotion auf dem Bild. Also ein Bild muss eine Emotion hervorrufen, erst dann ist es ein gutes Bild. Und da geht es also auch weniger um den goldenen Schnitt und pipapo, sondern dass das Bild etwas bewirkt.
Ich definiere das so, ein Bild ist ein gutes Bild, wenn es etwas bewirkt, im Zweifelsfall erstmal mich berührt. Das gilt jetzt nicht nur für Tierfotografie und Afrika, sondern überhaupt gilt das für Fotografie, dass ein Bild etwas bewirken soll. Wenn es das nicht tut im Ergebnis, dann braucht man es auch einfach nicht machen. So im einfachsten Fall ist es halt, kommen wir wieder zurück zu dem kleinen mobilen Endgerät, es ist einfach ein Erinnerungswert, sprich, auf dem Foto ist fast nichts zu erkennen, aber wenn man das dann irgendjemandem zeigt und da hinten im Dunkeln, da wo man nichts sieht, da war der Leopard, dann wird derjenige, der dieses Bild angucken, sagen, ja schön, so für einen selber geht aber komplett der Film ab, wie aufregend das war, diesen Leoparden hinterher zu fahren und den dann irgendwann da hinten ganz kurz zu sehen und dann hat man es noch geschafft, drauf zu drücken. Leider stellt man fest, dass er auf dem Bild einfach nicht zu erkennen ist, weil er vielleicht auch gerade hinterm Baum ist, aber egal, man hat diesen Moment. Damit hat dieses Bild für einen selber etwas bewirkt, nämlich diesen Erinnerungswert ausgelöst. Der ist aber dann doch eher eine sehr einsame ist dann doch eher eine sehr einsame Geschichte. Sprich, das löst nur bei einem selber etwas aus. Vielleicht noch bei jemandem, mit dem man zusammen auf dieser Reise war. Aber auch nur vielleicht, weil der muss in dieselbe Richtung geguckt haben. Vielleicht erinnert der sich aber auch an ganz andere Dinge. Gut, das wäre jetzt das Minimalste. Sprich, ich erinnere mich aufgrund dieses Abbildes. Mit Fotografie hat das aber erstmal natürlich nichts zu tun, sondern es ist irgendeine Form von digitalem Tagebuch. So, was macht dann sonst ein gutes Foto aus? Bleiben wir wieder dabei, es bewirkt etwas und das berührt mich. Und da gibt es halt vieles, was das verursachen kann. Im Zweifelsfall ist es immer erstmal eine Emotion, die vor einer Komposition geht. Wenn ich eine schöne Landschaftsaufnahme mache oder eine schöne Naturaufnahme oder irgendwie etwas Pittoreskes hübsch fotografiere, das hört man jetzt ja schon, dann ist das halt hübsch fotografiert. Das kann auch im sensationellen Licht fotografiert sein und sensationell im Bildanschnitt und komponiert und alles ganz großartig. Es ist aber einfach nur ein bezauberndes Abbild von etwas, vielleicht was auch an sich schon bezaubernd ist. Berühren tut mich das aber nicht sonderlich. So, berühren tun mich halt immer Emotionen und da ist dann doch dann im Zweifelsfall etwas Lebendiges drauf. Das ist dann halt ein Tier oder es sind Menschen. So, und dann geht es darum, was berührt mich an Emotionen oder wie bringe ich die in der Fotografie rüber oder was kann die Fotografie da überhaupt leisten? Und das ist dann natürlich die Momentaufnahme, was es ja vom Film unterscheidet. So, der Moment muss dann halt so großartig sein, dass eine Emotion irgendwie transportiert wird von dem Abbild auf den Betrachter. Und das kann bei einem Tier irgendwie, das kann Action sein, weil gerade irgendjemand anders, der eine den anderen versucht zu jagen und aufzufressen. Oder ist ein etwas Spielerisches oder Tiere machen etwas Lustiges. So bei Menschen ist es genau dasselbe. Sie erleben etwas, sie sind in einer Situation, die gefährlich ist, die dramatisch ist, die berührend ist, die herzlich ist, die friedlich ist, die liebevoll ist, die was auch immer ist. Zum Totlachen ist. Also das sind die Dinge, die für mich ein gutes Bild ausmachen.
Nein, aber es ist ja schon so, die Technik ist das eine, ohne Technik geht es
ja,
nicht.
Ja.
Aber den ganzen technischen Aufwand treibe ich ja nicht um des technischen Aufwandes willens, genau, sondern um willen dessen, was dann am Ende auf dem Bild drauf ist. Ne? Wobei ich ja dann auch immer finde, also manchmal kann man dann die Kamera einfach mal runternehmen und mal so gucken.
Ja.
Und das auf sich wirken lassen.
Ja, das mache ich tatsächlich. Das ist meine persönliche Safari-Regel. Ich gehe immer mindestens auf einen Game Drive und lasse alles zu Hause. Kamera und Handy. Meistens ärgere ich mich dann tatsächlich hinterher. Aber nee, so ist es auch nicht. Eigentlich ist das total toll, das einfach mal so zu genießen, ohne die ganze Zeit auf der Suche nach dem tollen Motiv zu sein, sondern das einfach mal so auf sich wirken zu lassen. Das ist auch sehr schön.
Ja. Ich war auch mal auf einem Game Drive, das war so ein abends. Es wurde dann auch dunkel und plötzlich hielt der Guide so mehr oder minder mitten in einer Büffelherde an. Zum Fotografieren war es viel zu dunkel. Also jedenfalls die Tiere zu fotografieren, dann hätte sicherlich noch irgendwelche Sterne ablichten können. Und der sagte dann, wir sollen jetzt einfach mal still sitzen, 5 Minuten und mal hören und riechen und einfach mal bewusst wahrnehmen, was um uns rum ist. Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, ja. Das finde ich auch, weil solche, gerade der Geruch zum Beispiel, das, ich glaube, das kommt einfach viel zu kurz, wenn man nur immer auf das Visuelle fokussiert ist. Ich habe es leider nicht persönlich erlebt, aber es hat mir ein Guide erzählt. Er ist mal mit einer älteren Dame auf Safari gewesen und die war tatsächlich blind. Und dann ist ihm erstmal so bewusst geworden, was das denn, ja, was das bedeutet. Und dass er auch diesen Game Drive dann ganz anders fährt, als mit Leuten, die sehen können. Und das fand ich auch total spannend. Weil, wenn es mehr aufs Hören und Riechen drauf ankommt, das ist schon, ja, beeindruckend.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist ein tolles Foto natürlich nicht nur eine mega Erinnerung, sondern auch, ja, auch Kunst ein bisschen. Und ja, etwas, was natürlich bleiben auch Eindrücke, aber ein Foto bleibt natürlich noch ein bisschen länger.
Oder erinnert einen wieder. Zum Schluss und zusammenfassend ist dann Zeit für unsere Big Five.
The Big Five.
Okay, 5. Versuch für 5 Punkte. Also das erste ist die Leidenschaft, ein gutes Foto machen zu wollen. Grundvoraussetzung. Das zweite ist Geduld, dort auch hinzukommen. Das dritte ist technisch immer prepared zu sein. Das vierte ist total offen und wach zu sein, zu reagieren auf alles, was um einen herum passiert. Und das fünfte ist, sich versuchen, in Situationen empathisch oder mitfühlend oder sensibel hineinzufinden. Egal, ob es Menschen oder Tiere sind, sich in der entsprechenden Situation entsprechend verhalten, damit für alle es ein gutes Gefühl ist und man selber zu den Bildern kommt, die man haben möchte.
Nachdem dann ausführlich die Tiere fotografiert sind sozusagen, geht es in die Landschaft, beziehungsweise geht es dann beim nächsten Mal in die Gegenden, wo man auf den ersten Blick denkt, da ist ja überhaupt nichts. Mhm. Und dann, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist da ja doch meistens ganz schön viel. Ne? Mit anderen Worten, es geht in die Wüste.
Oh ja.
Gut, dann sagen wir hier vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal.